Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich bin Hans Neubert, freue mich sehr, dass ihr dabei seid und ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr es nicht bereuen werdet. Denn es sind wirklich einige sehr spannende Autos dabei und vor allem auch spannende Gesprächspartner, so wie heute zum Auftakt der großartige Stefan Bogner. Bevor wir zum Stefan kommen, gibt's hier jetzt erst einmal das Intro und für euch die Gelegenheit, Motorikonen zu abonnieren, damit ihr auch bei den restlichen 99 Autos und Gästen auf jeden Fall mit dabei seid. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Tja, für die heutige Folge war ich in der Nähe von Kochel am See, wo ein ganz besonderer Gast auf mich gewartet hat. Stefan Bogner, der Erfinder und Macher des wunderbaren, einzigartigen Curves-Magazins, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Wie ihr am Hall so ein bisschen bemerken werdet, haben wir uns in einer Werkstatthalle getroffen. Und weil der Stefan für eine stilechte Atmosphäre gesorgt hat, saßen wir gleich zwischen mehreren fantastischen Autos herum. Gleich zwei Porsche 911 ST, einer davon sogar eins der ganz wenigen zeitgenössischen Originale und dann stand da auch einfach noch so ein Porsche 962, bei dem wir uns den fast schon arroganten Luxus erlaubt haben, beinahe gar nicht über ihn zu reden. Aber gegen einen echten 911 ST ist ein 962 halt auch schon fast Massenware. Deshalb, bevor es jetzt hier losgeht, noch der Hinweis: Wenn ihr das folgende Gespräch nicht nur hören wollt, sondern auch die Autos sehen wollt, schaut es euch einfach auf YouTube an, ganz leicht zu finden unter Motorikonen. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Bogner und dem Porsche 911 ST.
Herzlich willkommen, Stefan Bogner.
Servus.
Und ich bin immer noch total geflasht davon, was du zusammen mit dem Niki und deinem Kumpel hier, Franz, hier aufgefahren hast. Herzlichen Dank an Franz und Niki, echt super. Vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über dich und dann sprechen wir über das, was hier hinter uns herumsteht. Stefan, du bist berühmt geworden für dein Curves-Magazin, bei dem du nicht nur, aber vor allem leere Straßen fotografierst. Hast du gar keinen Bock auf Autos?
Ah, total. Also, ist ja nur eine Seite. Also ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren 16 Curves gemacht, aber auch 16 Bücher. Also alles Porsche-Bücher. Eins ist ein Arbeitbuch. Und Autos finde ich fantastisch. Ich finde auch Fahrräder super und Motorräder, aber ich fahre primär Autos. Bei mir ist wichtig, dass es dass die alle schön sind, dass das Design auch stimmt. Also Vorkriegsautos sind was wahnsinnig Schönes, ja. Aber wie gesagt, zum täglich Fahren oder nicht nur täglich Fahren ist das natürlich die beste Fahrmaschine.
Wir kommen gleich dazu. Deine Bücher sind ja schon was sehr Besonderes. Man braucht da ja eine gewisse Affinität zu dem Thema, ne? Wie hoch sind denn da die Auflagen? Wie viele Menschen kaufen Curves?
Also am Anfang hatte ich gedacht, das hat ja auch Spaß gemacht, neben der Agentur, weil ich war immer zum Chillen in den Bergen.
Also Agentur muss man dazu sagen, du hast noch eine Designagentur.
Ja, ich hatte noch eine Designagentur nebenbei damals, oder? Ja, hatte ich. Mittelgroß, so 20 Leute. Und habe auch sehr viel Reiseführer gemacht für Mer de Mont, kennt jeder vielleicht. Marco Polo kennt man zum Beispiel, oder Baedeker oder solche Sachen. Und ich bin immer so zum Relaxen in die Berge gefahren, weil in der Agentur ist wahnsinnig voll, da geht es zu und daheim mit zwei Kindern auch. Und das Auto ist so der einzige Ort, den ich so unter Kontrolle habe. Ja, und dann hat es irgendwann mal angefangen damit.
Ja. Wie hoch sind die Auflagen? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es 20.000 Curves oder 200.000 Curves pro Ausgabe? Oder
also pro Ausgabe, wir starten mit 15.000, das ist so die Erstauflage. Die sind dann meistens weg nach einem halben Jahr. Es kommt auf Region an. Thailand ist jetzt nicht so der Bestseller wie Süddeutschland, ist ja klar. Aber Süddeutschland ist zum Beispiel in der vierten Auflage innerhalb von einem Dreivierteljahr jetzt. Schweiz auch 4, 5 Auflagen. Also ich hatte immer gedacht, das Nischenthema ist überhaupt nicht nischig, wird auch weltweit verkauft. Also ich habe Fans in Japan, genauso wie in Südamerika, ist, finde ich, total interessantes Phänomen. Und wir liegen jetzt schon deutlich über eine Viertelmillion. Ja. Also die Magazine und die Bücher kommen auch noch dazu. Porsche Drive zum Beispiel, dieses Buch 15 Pässe in 4 Tagen, da bin ich jetzt, glaube ich, in der 6. oder 7. Auflage. Also absurd eigentlich, ja. Hätte ich nie gedacht. Aber finde ich ja toll. Interessant ist auch, ich würde mal sagen, ich habe ungefähr 40% Radlfans darunter. Also sind nicht alles Autofahrer. Ich habe aber auch die totale Nischenzielgruppe, sind Skateboarder, die dann irgendwie um 4 Uhr früh dann den Pass runterfahren. Die gibt es auch, ja. Also es ist alles dabei. Aber auch Leute, die sagen, ich kann mit Auto oder so gar nichts anfangen. Ich finde es einfach nur schön. Es ist wahnsinnig ästhetisch. Also ist es so, auch, also Coffee Table Book mäßig würde ich so. Die lesen sich das auch gar nicht durch. Die sagen nur, es ist wahnsinnig schön.
Was natürlich ein super Kompliment an dich als Designer ist, ne? Wenn du es schaffst, Asphalt so schön aussehen zu lassen, dass Leute sich
das gerne hinlegen. Freut mich natürlich.
Ja. Das ist ja tatsächlich so. Es hat ja eine ganz eigene Ästhetik eigentlich. Ne?
Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone.
Wenn man jetzt genau reinguckt, ist es ja dann doch nicht so, dass nur Kurven drin sind. Es sind auch immer mal wieder Autos drin. Und Autos, wo man schon merkt, dass du offensichtlich mit einer Zuffenhausener Sportwagenfirma zusammengearbeitet hast.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen?
Also sagen wir mal so, ich bin ja nicht in einem Porsche geboren, aber meine Eltern hatten immer Porsche. Also mein Dad hatte einen Targa, meine Mutter 924er und es ging dann so weiter. Ich bin zu Porsche gekommen generell. Mein erstes Auto war ein Lancia A110 Abarth, ja, so ein hochgezüchtetes kleines Auto, das nach 5000 Kilometern dann leider irgendwie einen Pleuelschaden hatten auf der Autobahn. Das war es dann eben mit italienischen Sportwagen für mich, mental auch. Vom Restgeld habe ich mir einen Käfer gekauft und da war dieses Heckmotorgefühl. Dann habe ich einen 59er Käfer restauriert in meiner Studienzeit und irgendwann mal hatte ich auch das Geld zusammen, mir ein Porsche zu kaufen. Das G-Modell habe ich heute noch. Hat 300.000 Kilometer drauf, feinste Alpenstraßen. Mein Vater hat gesagt, endlich hast du mal was Gescheites gekauft. Ich hatte dazwischen mal ein Mini und ein Saab. Als Designer muss man Saab fahren. Und beim Magazin habe ich mir dann irgendwann gedacht, beim ersten Mal, ja, also jetzt verkauft sich das richtig gut. Und ich habe eine Designagentur gehabt, dann überlegt man sich natürlich schon, wie kann man das querfinanzieren. Ja? Und ich finde auch, wenn man das zusammen mit jemandem macht, macht das mehr Spaß. Das ist genauso, wenn man Kinder hat irgendwie, wenn die zusammenspielen, macht es einfach mehr Spaß. Dann war ich auch zweimal bei Porsche. Das erste Meeting hat so 3 Sekunden gedauert. Also der Kronkorken von der Colaflasche ist so runtergefallen. Da war das Meeting schon zu Ende. Wie ich gesagt habe, die Zukunft ist ein Automagazin ohne Autos zu machen. Also ein Sehnsuchtsprodukt, ein Reiseprodukt. Da habe ich gesagt, das geht leider nicht. Es war so falsche Zeit am falschen Ort. Das zweite Mal auch. Beim dritten Mal war ich bei Porsche Deutschland und die haben gesagt, das ist ja sehr interessant.
Sprich, du warst dreimal da, bevor es richtig losging. Genau.
Beim dritten Mal hat es dann gefunzt, das war eben in Bietigheim, das weiß ich noch wie heute, das hat so auf einmal so Bums gemacht. Ja. Da hat es auch vibriert in dem Meeting. Und dann hat ich gesagt, das ist es eigentlich.
Wer war da dabei?
Das Marketing. Also das Marketing war dabei und wir haben einfach ein gutes Gespräch gehabt und das Thema war einfach, man muss das Auto nicht abbilden, um eine direkte Verbindung zu haben. Und da hat sich jetzt eine 9-jährige Partnerschaft entwickelt, die super ist, macht wahnsinnig viel Spaß. Es haben natürlich die Leute auch mal gewechselt, ja, aber das ist so in Unternehmen und das ist nach wie vor eine traumhafte Zusammenarbeit. Hat sich auch viel entwickelt. Andere Projekte, wo ich gedacht habe, ohne das Projekt hätte sich das nie ergeben. Das ist so Herz. Also die Marke auch in ihrer Art, deutsches Unternehmen, sauber aufgestellt. Ja. Das ist gute Werte. Da fühle ich mich einfach zu Hause. Und wie gesagt, also Porsche hat mich noch nie in den Stich gelassen in den Bergen.
Eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Sind wir schon fertig? Nee, warte mal. Erzähl mal so ein bisschen, was läuft da ab im Hintergrund? Das bist ja nicht nur du, der jetzt auf eine Leiter steigt und dann von oben eine Straße fotografiert. Da ist ja ein bisschen mehr dabei. Erzähl mal so ein bisschen, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich so eine Produktion vorstellen?
Also es ist schon so less is more. Also ich hatte eine Agentur, da kannst du 10 Leute draufsetzen, das bringt nichts. Ja? Also bei uns ist es so, alles was in Elva reingeht, ist super. Also wir machen es zu zweit letztendlich. Ja? Also vom Prinzip bei Curves ist so, ich plane das im Winter. Wenn es eh graupelt und schneit, ja, dann suche ich mir...
Also planen heißt, du legst ein Konzept fest, das heißt dann...
Norwegen zum Beispiel.
Norwegen,
ja. Ja, also zum Beispiel Norwegen, die Route, ich nehme da Karten dazu, also nichts digital erstmal, weil Karten sind, das habe ich eben auch bei Mer du Mont gelernt, Karten, das ist ja überspieltes Wissen. Ja, also in so einer Karte, da sind da 200, 300 Jahre Wissen drin, die werden immer aktualisiert, da ist Topografie, das alles drin. Das heißt, wenn man diese Karte von Norwegen in einem guten Maßstab raussucht, dann weiß man genau schon, wo was Schönes ist. Das kann man auch verifizieren dann durch ja, digitale Medien, Google und so weiter und natürlich auch über Instagram und Leute, die da leben, die man so, sagen wir, anpinkt. Und die sagen, ah, da musst du da nochmal hin. Die Route ist dann relativ schnell geplant. Dann rede ich mit Porsche, mit Marketing, weil wir uns natürlich überlegen, okay, was passt da rein? Norwegen ist zum Beispiel das Thema Ruhe, also Taycan, super Geschichte, Elektromobilität, da ist auch die Infrastruktur da, also deswegen werden wir jetzt ein neues Elektromobil mitnehmen, ein flottes, und freue mich schon wahnsinnig drauf. Mussten wir leider schon einmal absagen und wegen Corona müssen wir mal schauen, ob es geht.
Und routentechnisch plant man das dann um so einen Trollstigen herum oder ist es einfach von Süd nach Nord oder wie macht man das?
Also natürlich gibt es diese Highlights, wo man sagt, okay, aber die sind meistens nicht enttäuschend, aber da gibt es so viel mehr. Ja. Und das Schönste ist, wenn man da anfängt, wo man sagt, das ist total, völlig am Arsch der Welt und da ist eigentlich am schönsten. Also ich kann jedem nur empfehlen, klar, also in der Schweiz Grimselpass immer schön, ja, aber da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, da würdest du nie hinfahren, da hinfahren. Von daher ist es eine lange Route. Wir fangen ganz oben in Tromsø an und wurschteln uns einfach wirklich komplett über die Lofoten durch. Und da gibt es auch einfach so 2000 Kilometer, wo ich keine Ahnung habe, irgendwie, wie es da wird. Aber es wird bestimmt toll. Also man muss sich auch so gehen lassen. Das habe ich von den Isländern gelernt. Ich habe gesagt, fahr doch einfach mal dem Wetter nach. So ist es dann auch. Wir fahren jeden Tag so ungefähr 300 Kilometer, 350 Kilometer. Das bin ich und mein bester Freund Michi. Wir kennen uns, seit wir Anfang 20 sind, über eine Designagentur. Und der ist quasi mein Best Buddy Precision Driver, der hat mittlerweile schon mehr Kilometer als ich gefahren, ja. Und den letzten Portugal-Film haben wir zum Beispiel zusammen gemacht und das ist das Team. Und wenn wir, sagen wir jetzt mal, noch eine Filmproduktion haben, dann nehmen wir jetzt in letzter Zeit, weil wir da David dabei oder der Michi. Das heißt, es sind 3-4 Leute dabei, Maximum. 2 Autos. Und naja, dann tust du halt wirklich arbeiten von 5 Uhr früh bis 10 Uhr nachts. Ja. Also das ist schon heftig.
Straffes Programm.
Ja, straffes Programm. Der Spaß ist aber im Vordergrund, das ist total wichtig. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann das merkst du auch in der Arbeit dann. Ja, dann kommst du nach Hause, Bilder tust du schon auswerten. Man weiß ja eigentlich schon, wenn man fotografiert, was so reinkommt und was nicht. Obwohl jetzt halt so... Landschaften wie Norwegen oder Schweiz, da hast du 12.000 Bilder und 100 schaffen es rein. Das ist natürlich schon zäh, das Auswählen. Ja, und da wird gelayoutet, das ist mein täglicher Job. Parallel schreibt der Ben Winter, der kennt sich super aus auf der Welt. Also wir telefonieren dann oft, schicken uns WhatsApp oder er kennt die Route schon, teilweise ist er auch dabei, schreibt es. Und dann macht man das innerhalb von 2 Wochen fertig, das Ding. Ja, also das geht ratzifatzi. Ja. Und schneiden wir auch, während wir unterwegs sind. Also den Portugal-Film hatten wir fertig, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, wieder zurück. Thailand auch. Und es ist kleines Besteck. Also heutzutage mit den Kameras oder so, wir arbeiten mit 2 Trolleys. Ja. Das ist ein bisschen Drohne. Da ist es wichtig, ich meine, ich mache das gewerblich, dass man die Genehmigungen alle hat, ja, obwohl es eine Mavic ist. Das ist ganz wichtig, es sind Naturschutzgebiete, die Leute fliegen in der Gegend rum, sollte man nicht so tun. Und meistens gönne ich mir dann schon noch ein Heli oder ein Flugzeug, ja, weil man sieht die Welt aus der Luft nochmal ganz anders.
Mhm. Ja, und dann wahrscheinlich ist auch eine Optik, die eine Drohne nicht liefern kann.
Du kriegst die Qualität auch nach wie vor nicht hin. Und ich fliege ja teilweise schon auch mal einen Kilometer. Also ich habe zum Beispiel auch Aufnahmen von Gotthard Pass, da waren wir unter der Wolkendecke aus dem Heli. Dann hängst du halt draußen, ja, und 15er und dann hast du eigentlich hier von Ariolo
15er Objektiv. 15 mm meinst du?
Ja, von Andermatt bei Ariolo hast du den ganzen Pass drauf. Mhm. Und mit der Drohne darfst du nicht höher wie 100 Meter fliegen. Mhm. Und daher...
Mit Qualität meinst du dann auch einfach die Abbildungsqualität, ja, oder? Was nimmt man da für ein Equipment? Was ist das für eine Kamera?
Also ich arbeite mit Nikon, habe zwei D850er und eine D6 Zeiss-Linsen. Das macht den Job recht gut. Ja. Also ich kenne es ja noch von früher mit Mittelformat und so. Das ist, geht natürlich auch, aber das ist natürlich, da oben hat es dann mal minus 20 Grad oder so, wenn es kalt ist. Ja, die Dinger sind halt irgendwie gebaut für wirklich Heavy Use. Und es reicht auch von der Abbildungsqualität total. Es gibt natürlich jetzt, entwickelt sich immer weiter, aber letztendlich ist das, arbeiten wir mit kleinem Besteck, ja. Also schnell, ja, genauso wie Rennsport. Ja, zacki, zack, Boxenstopp, weiter geht's. Ja, wenn's du, ich arbeite auch mit Filmteams mit 10, 20 Leuten, ja. Ich meine, dem einen ist kalt, der nächste kommt aus Berlin, hat keine Profilsohle dabei, rutscht aus auf den Berg, ja, friert ein. Nee, also ganz ehrlich, nur mit Leuten arbeiten, die das so gewohnt sind und wo man auch den gleichen Flow hat. Also wie beim Sport, wenn man Skifährt oder Snowboard, man braucht das gleiche Tempo und das gleiche Verständnis.
Da sind ja teilweise schon wirklich wilde Autos dabei. Wie sehr juckt es dich da selber in den Fingern, die mal zumindest 10 Kilometer weit zu bewegen? Machst du das?
Ja, ja, das machen wir schon. Ja, ja. Also wir haben ja auch eine lustige Truppe natürlich hier in München, ja, die alle sowas haben. Und wir fahren auch einfach mal einmal im Jahr wirklich 7 Tage 45 Pässe mit Original ST, RSR, 918, Speedster, rauf und runter. Ja, und die sind ja zum Fahren da. Also das Schöne ist auch bei Porsche, die Leute bewegen das. Mein Steinschlag am 964 RS ist halt so. Ja? Also meine Frau sagt auch immer, schau dich mal an, du hast auch ein paar Falten und ein paar Macken. Und das ist, also ich habe mich da mittlerweile locker gemacht, ja. Klar, da putzt man das, denke ich, so um Gottes Willen, ja, jetzt ist da der Spreizel vorne drin. Aber der erzählt halt eine Geschichte und das ist dann einfach auch so. Ja, und dann auch die, ich meine, wir hatten schon echt krasse Schmankerl wie einen originalen R auf dem Sustenpass, ja, und da bin ich mit Johann gefahren, also den Wagen wollte ich auch nicht fahren. Ich meine, wir sind da hoch und runter geknallt, das war Wahnsinn, ja. Also das Wichtigste ist, ganz ehrlich, voll tanken, Würstel auf den Berg und Spaß haben. Ja. Und dann kommen die Bilder genauso raus, wie sie rauskommen. Je mehr du da rumorganisierst mit Walkie-Talkie und 20 Leuten, desto starrer wird es. Deswegen fahren. Ja.
Was ist faszinierender, auf der Straße zu fahren oder über sie im Heli drüber zu fliegen?
Ja, also Heli-Fliegen habe ich angefangen. Klar ist Fahren immer das Schönste.
Und da fährt man natürlich auch selber, ne?
Ja, man fährt selber natürlich und fliegen tue ich jetzt nicht selber, aber ich habe ja damals auch gedacht, ja, wenn das jemand nachmacht, dann musst du jetzt mal überlegen, wie du das auf ein anderes Level hinbringst. Und dann habe ich gesagt, gut, nicht mein Geld, stecke ich es mal in Heli rein, ist ja nicht gerade billig, aber mein Gott, muss man mal durch. Nur mal so zur
Illustration, was kostet die Stunde?
Die Minute kostet zwischen, in Österreich echt günstig, 25 Euro, in der Schweiz bis bei 45 Franken, Flugminute. Aber es gibt so ein Zitat von Karl Lagerfeld, man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, dass es zur Tür wieder reinkommt, hat sich total bewahrheitet. Der Vorteil ist natürlich, du fliegst jetzt zum Beispiel, wenn du Dolomiten fliegst, kannst du 8 Pässe in 100 Minuten abfotografieren. Weil ich habe da so ein Gurtzeug, man sitzt drinnen, macht die Tür auf, geht raus, fotografiert. Ich habe da schon so eine Route, wie ich es brauche, zu welcher Uhrzeit, welche Jahreszeit. Klappe zu, nächster Pass.
Dann sind aber natürlich auch 4.500 Franken weg, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Ne?
Ja, die sind weg, aber die kommen wieder. Mhm. Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich hätte gern dieses Bild in 2x3 Meter. Stellst du dir auch so ein Beispiel, kriegst einen Anruf, Kehre 38. Haben Sie Kehre 38? So, ja klar habe ich die. Welche? Wann? Ja, wie? Wieso? Ja, da musste ich absteigen, da konnte ich nicht mehr. Und den tue ich jetzt, dieses Bild tue ich in meinen Radlkeller rein, ja. Und das schaue ich jeden Tag an und nächstes Jahr schaffe ich das. Mhm. Ja, und dann verkaufst du dieses Bild natürlich, ja. Und dann verkaufst du halt ein paar davon und geht es wieder. Ja. Und der Vorteil am Helifliegen ist, wie gesagt, also die Genehmigungen über Naturschutzgebiete zu fliegen oder so hast du automatisch damit. Ja. Mit der Drohne ist es was anders. Und mit der Drohne mache ich Tiefflug. Also so wirklich so 20, 30 Meter gibt es super Perspektiven. Das geht mit dem Heli auch, aber ist dann schon ein bisschen... Also wenn du mit dem Heli einen Tiefflug über eine Straße machst, dann irritiert man da auch Leute. Das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist Wahnsinn natürlich, weil eine Perspektive aus einem Helikopter... Also man sieht dann erstmal, wie was das für eine Leistung auch ist aus einer eben anderen Perspektive.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über, wie super das alles ist. Gab es auch so Situationen, egal ob im Auto oder im Helikopter, wo du gesagt hast, das möchte ich nie nochmal erleben, das war der absolute Horror?
Also nicht, dass es ganz schlimm war. Ich habe mich einmal gedreht mit dem Auto in den Dolomiten. Da ist Öl auf der Straße gewesen, plus so Matsche, Bads, die man halt so im Herbst hat, plus Laub. Und das war kurz schon mal so, huh, da geht es ja auch links in die Landschaft rein, ja. Aber war okay. Und ich wusste, da hinten ist so ein ganz ambitionierter, was war das so, ein Gemüselaster, ja. Und die sind ja sehr sportlich unterwegs, ja. Und wenn ich jetzt nicht von der Straße komme, dann wird der nicht genug Platz zum Bremsen haben. Das war um 6 Uhr in der Früh, also weil wir produzieren ja immer oder fahren immer relativ früh. Ich fahre ja nie krass schnell, also du fährst ganz normal. Im Heli gab es mal so einen kurzen, nicht Turbinenausfall, aber es kurz mal so geschnalzt und dann haben sich die Piloten so ein bisschen nervös angeschaut für 2 Sekunden. Dann wusste ich schon so, entweder machst du wupp, wupp, wupp oder puff. Und ansonsten, ja, es gibt so bei Motorradfahrern, da gibt es schon auch welche, die ein bisschen auf deiner Seite sind, ja. Und wenn du jetzt nicht so ein schlankes Auto hast, sondern mal was Neues, ja, da ist dann schon so, wo ich mir denke, puh, aufpassen. Mhm. Also man muss halt irgendwie, man ist ja zusammen auf der Straße, man darf es ja nicht übertreiben, ja. Und es gibt Steinschlag, da kommt auch mal was runter, mhm. Ja, muss man eigentlich. Ist ein bisschen empathisch, relaxed, ist ja, muss ja Spaß machen für jeden, ja. Jetzt, also, wenn ich jetzt irgendwie den Kick brauche, dann gehe ich halt auf eine Rennstrecke, ja. Da kann ich das meinetwegen, da hast du das Kiesbett, aber im Gebirge gibt es halt kein Kiesbett. Ja, da gibt es halt einfach nur.
Auf der einen Seite Fels und auf der anderen Seite 400 Meter Abgrund.
In Frankreich, wenn du in den Pässen fährst und du verbremst dich, ja, und das ist halt blöd gelaufen, ja, da macht es schwupp. Mhm. Also wir haben schon mal Unfälle gesehen, wo du denkst dir so, boah, ja, Motorradfahrer mal in der Kurve, aber wirklich weggeflogen. Ja, dann kommt dann der rote Helikopter, hier ist es der gelbe und dann, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Also muss nicht sein. Aber ansonsten, ich bin jetzt schon echt 500.000 Kilometer unterwegs. Ich habe jetzt noch nie so eine Extremsituation gehabt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt höre ich damit auf oder so.
Ja, wünscht man dir, dass das so bleibt.
Ja, hoffe ich auch. Auch für alle anderen da draußen, ja.
Eins seiner letzten Projekte hieß ja Porsche Unseen, wo man Porsches sieht, von denen man, selbst wenn man sich gut auskannte, nicht wusste, dass es sie gibt und gab. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, das war sehr speziell, wie der Schweizer sagt. Ich war da zu Dokumentationszwecken mal im Studio mit Michael Mauer. Der hat mir ein paar
Michael
Sachen,
Mauer, Chefdesigner,
genau, sind mir so durchgewandelt. Das ist ungefähr so wie bei so einem Christopher Nolan-Film, wo du kurz mal durchs schwarze Loch fliegst und unbeschadet zurückkommst. Und dazwischen sind dann 3 Jahre oder 10 Jahre vergangen. Und da stehst du da und ich kenne Porsche jetzt. Ich bin 68 geboren, stark über 911, meine Familie als evolutionäre Marke. Ja, das ist ja immer, das ist ja ganz stark bei Porsche, der 911, die Ikone, die immer wieder weiterentwickelt wurde. Ich komme aus dem Industriedesign, ja, also ich meine, das ist schon so der heilige Gral, das so zu können. Und dann kommst du dahin und sagst, aber das ist ja was, das ist eine neue Farbe im Farbkreis. Ja, so, warum sieht das keiner? Sagen die alle, wir können das nicht zeigen. Ich sage nochmal die Frage, warum sieht das kein Mensch? Ja, weil Porsche ist eigentlich doch die coolste Marke der Welt. Ja, man sagt immer Apple oder so. Ja, schau mal, was hier rumsteht. Ja, das ist ja nicht nur vom Design, sondern auch von der Technologie echt weit vorne. Und ich glaube, dass die Asiaten, das war das Thema auch, dass der asiatische Raum mit der Historie und mit dem Rennsport jetzt erstmal nicht so, also da musst du sehr viel investieren, dass die das verstehen. Aber Design verstehen die und Innovation verstehen die. Und das ist auch total attraktiv. Ist auch für uns attraktiv, weil wir diese Marke noch nie so wahrgenommen haben. Ich habe gesagt, das musst du, Michael, das müssen wir, das musst du zeigen. Ich sage, es geht nicht, das musst du zeigen. Dann ist Michael eine Stufe höher gegangen zum Vorstand und Oliver Blume hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Lass uns das mal tun. Ja, und zwischen dem ersten und der Publikation lagen dann so 2,5 Jahre. Ja, schon eine lange Zeit. Muss man sich vorstellen,
was
man kommt dann aus
Weißer.
Naja, also das zum Fotografieren, das ging relativ schnell. Mhm. Also ich sag mal so, auf dem Projekt sind vielleicht 3 Arbeitswochen drauf. Mehr ist da nicht drauf. Ja. Aber es ist Abstimmung. Darf was, wie, wo gezeigt werden? Es sind natürlich schon Runden, die das durchs Unternehmen durchgeht. Aber es ging, sage ich mal, sehr schnell. Ich hatte auch freie Hand. Das war wirklich toll. Also wir sind jetzt auch, mit diesen Autos kannst du nicht ins Studio gehen oder so. Ja? Mhm. Das ist alles vor Ort fotografiert auf einem Radius von 20 Metern. Das war auch eigentlich das Schöne, wir haben gesagt, das ist ein Boxenstopp. Mein Gott, wenn da Filz ist, ist halt da Filz. Ist jetzt zum Fotografieren nicht so toll, aber ist halt so. Ja, der Text war auch relativ schnell fertig und das war ein wahnsinnig tolles Projekt. Aber es war auch mental anstrengend. Und ich denke mal, auch für die Designer, die überall arbeiten, ist es extrem anstrengend. Die sind ja eigentlich in so einer psychischen Klapsmühle drinnen. Ja? Du machst die ganze Zeit Super Future und kein Mensch sieht, was du eigentlich tust. Ja? Mhm. Also du kannst es ja nicht mal deiner Frau erzählen. Ja? Also da bist du dann wirklich, das ist ja alles also Hochsicherheitsthemen. Ja? Ja, und du fährst dann auf die Autobahn und denkst, du bist so in so einem Oldtimer-Film. Ja? Und mich freut es, also die größte Leistung ist, finde ich, bei dem Projekt, nicht die Fotografie oder das Buch oder so, sondern dass es Porsche gemacht hat, ja. Und für mich war das natürlich, also kommt jetzt nicht wieder. Also eigentlich kann ich jetzt, eigentlich muss ich jetzt in Rente gehen vom Prinzip her.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja. Wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Stefan, jetzt haben wir ganz viel über Straßen geredet und über das Curves-Magazin, aber eigentlich sind wir ja hier heute, um über die 100 besten Autos aller Zeiten zu reden und über eins der 100 besten Autos. Und wir reden jetzt nicht über das, was hier in der Mitte steht, Porsche 962, da machen wir nochmal eine Sondersendung draus. Was ist für dich das beste Auto aller Zeiten?
Also für mich ist es der Porsche ST.
911 ST.
Aus einem ganz einfachen Grund, das ist für mich der perfekte Elfer von Form und Funktion. Also über Funktion brauchen wir uns bei Porsche ja überhaupt nicht unterhalten, weil es funktioniert einfach immer zuverlässig. Mhm. Und von der Form her, finde ich, ist er einfach noch besser wie der schmale Elfer oder schöner. Für mich ist es im Endeffekt so wie ein fahrender Muskel, wo man die Muskeln auch sieht. Also wie so ein, auch, also wenn man zum Beispiel schwimmt und einen Schwimmer sieht, ja, dann ist da jede Faser am richtigen Platz. Ja, es ist ein total athletisches Auto. Und ich komme halt vom Design her, deswegen hat mich das immer angesprochen. Und dann ist es natürlich nochmal so, da ich habe ein paar von denen und mir hat zwischen T und RS was gefehlt, also ich habe einen 964 RS und das ist genau das Auto dazwischen. Also eigentlich gibt es halt den R, ja, und den RS, und das ist es, ja, für mich. Fährt sich wahnsinnig toll, ja, ist halt sehr ursprünglich, wenn man so baut, wie man baut, ja, wie er halt so ist, dann ist das schon anstrengend. Das ist die schönste Anstrengung, ja, die es so gibt. Deswegen ist es für mich das beste Auto.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
Gut, Factsheet klingt so nach harten Fakten, aber das mit den harten Fakten ist in diesem Fall so eine Sache, weil nicht alles lückenlos dokumentiert wurde. Der Porsche 911 ST ist also eine Version des 911ers für den Kundenrennsport, die unter dem Kürzel M491 als Umbauauftrag Rennauto lief. Es gab ihn sowohl als fertiges Auto ab Werk, als auch als Kit-Car quasi zum selber bauen. In dem Fall hatte man dann am besten einen serienmäßigen 911 S zu Hause herumstehen und bestellte bei Porsche all die Teile, mit denen man einen 911 ST daraus machen konnte. Die Angaben über die Stückzahlen schwanken ziemlich, man liest von 22 oder 25 Stück, teilweise auch mehr, egal, sehr selten ist er auf jeden Fall. Der Rest ist schnell erzählt. Größere Bohrung für 2,3 Liter Hubraum statt den serienmäßigen 2,2 Liter. Später dann, auf Basis des 2,4 Liter Motors, hatte der ST knapp 2,5 Liter Hubraum. Dazu kamen Nikasil beschichtete Zylinder, Rennkolben, eine höhere Verdichtung von 10,3 zu 1, außerdem größere Ventile, scharfe Nockenwellen, Doppelzündung und Rennauspuff. Zusammen ergab das dann satte 270 PS, also 80 mehr als der 2,4 Liter S serienmäßig mitbrachte. Allerdings erst bei unfassbaren 8000 Umdrehungen pro Minute. Karosserieseitig konnte man durch GFK-Anbauteile und ein paar weitere Maßnahmen das Gewicht auf 960 Kilo senken. Kotflügel waren dann deutlich breiter, also mehr Platz für dickere Walzen. Auch die Spur war breiter, tiefgelegt wurde der Wagen natürlich auch noch und das alles zusammen ergab dann den 911 ST. Klingt nicht so schlecht, oder? Das ist Stefan Bogners 911 ST, an den ich einfach mal meine Interviewmikrofone dran geklebt habe. Da könnte ich ja stundenlang zuhören, aber der Stefan hat auch noch ein bisschen was zum Auto zu erzählen.
Erklär uns das doch mal kurz. Hier hinter dir steht ein oranger 911er mit breiten Backen. Das ja. ist deiner.
Mhm.
Und hier steht ein wildbeklebtes Originalauto, das ja. ist ein 911 ST von 1971.
71 ist es.
Ja. 2,3 Liter. Ja. Wollen wir erstmal über den reden, über das Original kurz? Also, das ist ein Auto, was Porsche damals für den Kundensport aufgebaut hat,
ja.
richtig?
Also ich glaube 1969, ich bin jetzt nicht der Experte, mhm. also ich bin jetzt nicht das Museum oder so und ich habe mich jetzt auch nicht extrem reingefuchst. Da gibt es den Niki, der sich damit schon echt lang beschäftigt. Das wäre ja auch ein Originalen oder der Besitzer von dem Auto, das wir auch mal fotografiert haben. Ich bin auch nicht bis zur letzten Schraube da drin. Für mich ist das vor allem aus der Ästhetik und von der Fahrdynamik eines der spannendsten Autos. Ja. Mhm. Von der Historie her ist es, das ist ja auch echt wilde Geschichte, weil nicht alles dokumentiert ist. Ja. Also wenn du auch mit dem Museum sprichst, ja, da gibt es eine große Aufarbeitung von der Geschichte, generell wie es bei allen Autos natürlich da ist. Ja. Ich glaube, dokumentiert in 1972 sind 24, 25 Autos. Ja. Es gab natürlich 1970 und 1971 konntest du damals eben bei Motorsport anrufen, bei der Frau Bär und entweder ein Auto bestellen, ja, das war ein Werksauto, oder das Kit. Ja. Deswegen ist das, finde ich interessant, ist ein Kit-Auto. Ja. Mhm. Also, mhm. Und da gab es dann im
Endeffekt... Also Kit-Auto heißt, du hattest eine Liste von Sachen, die du dir dazu bestellen konntest? Oder oder das wurde aus dem Regal zusammengebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen. Übrigens, das ist eine super Lektüre. Wer sich für den ST interessiert, ist leider ausverkauft von 000, von Pete, der ist super.
Heißt?
Ist ein englisches Magazin, heißt der am wenigsten verstandene 911. Mhm. Ja? Und da ist sehr viel drin, da sind auch die ganzen Fahrgestellnummern drin, soweit es es gibt. Aber wie gesagt, die sind ist auch nicht natürlich super komplett. Und dann gab es halt bestimmte Dinge, die konnte man kaufen und dann konnte man sich sein Auto bauen.
Mhm.
Das Werk hat es auch gemacht. Mhm. Ja?
Also Frontschürze, andere Räder, Überrollbügel, was sehe ich da noch?
Ja gut, da gibt es eine ganze Liste.
Auspuffanlage.
Ja, da gibt es diese Liste, den sporttechnischen Leitfaden für Porsche-Fahrer. Ja, so gab es das damals schön abgetippt. Und wenn wir dann zu der Konfiguration 491 kommen, da steht dann alles drinnen, was man halt so brauchte, ja, und was man bestellen konnte. Mhm. Doppelzünder, mhm. Kotflügel vorne und Haube, Stoßstangen vorne und hinten, Motorgeschichten.
In GFK.
In GFK, ja, mhm. damals. Und dann ging es halt los, ja. Also, und dann gab es ja die ganzen vier Geschichten, ja, da steht dann drin, was du machen musst, damit du halt am Rennen teilnehmen kannst. Ja. Und das, so weit kann man sich informieren und die kann man sich natürlich endlos reinfuchsen. Und ich wollte immer dieses Auto haben, weil ich es einfach wahnsinnig schön fand. Also für mich war das immer das Auto und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann habe ich Niki kennengelernt und der so, NST, ja, viel Spaß. Also das ist auch nicht gerade, das war vor 10 Jahren schon nicht ganz billig, ja. Das wird ja immer teurer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du Niki, weil das ist, so ein Auto kauft man mit Leuten, die man halt kennt, ja. Und der hat halt, wir haben hier halt mittlerweile ein Netzwerk, das ist schon wirklich toll. Und da er eben einen Originalen hat, ja, man kennt man sie so ein bisschen. Und er hat gesagt, ich suche dir mal ein Auto. Ich hatte ja auch nicht ein Riesenbudget, ja, war schon ordentlich, aber... Und das Auto hat er auch mal gemacht, ganz früher, in den 90er Jahren. Und es war dann in 2 anderen Händen und dann war es wieder zum Verkaufen. Und er hat gesagt, jetzt, das kaufst du bitte. Das ist nicht perfekt, aber kauf das.
Und es war zu dem Zeitpunkt schon entsprechend modifiziert. Also der Anruf bei Frau Beer sozusagen, obwohl es Frau Beer wahrscheinlich damals schon nicht mehr gab, aber das war schon passiert. Und du hast es dann noch verfeinert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das Auto war in einem ganz guten Zustand. Ja, also ganz okay.
Aber schon breitbackig.
Ja, ja, es war, also im Endeffekt ist es, das ist ein 1970er S. Mhm. Ja. Also auch ein S als ST umzubauen. Mhm. Heutzutage sagt jeder, spinnst du eine S-Karosse zu nehmen, aber mein, war halt so. Der ging nach Österreich, dann ging er durch ein paar Hände, dann wurde er auch mal als G-Modell umgebaut. Ganz, das hat man damals gemacht. Also heute macht man es ja genau andersrum. Ja, damals hat man ein G-Modell gemacht. Das war übrigens auch interessant.
Also G-Modell, Nachfolger vom F-Modell. Ja. Also da wollte jemand verschleiern, dass er einen alten Porsche hatte und wollte ganz gern das aktuelle Modell bei sich vor der Garage stehen haben.
Naja, und also der ging dann nach Österreich, kam dann wieder zurück. Also vom Body her wurde es, glaube ich, in der Mitte der 90er Jahre umgebaut. Und der große Vorteil, den wir da hatten, oder damals der Niki, ist, dass er Originalkotflügel von einem Werksauto hatte. Also den haben wir auch hier.
Die hatte er.
Ja, mein, wenn man sich halt länger damit beschäftigt, dann hat man das.
Originale
Original
ST-Kotflügel.
Vom Werk. Mhm. Ja? Mhm. Und da ist hier, steht dann auch alles drin. Hier ist ein anderes Auto mit der Nummer. Und sieht man auch die Form abgenommen. Und
also man sieht auch, dass es eben aus GFK besteht, also aus Glasfasermatten, die dann laminiert werden mit Kunstharz.
Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Sechser im Lotto, wenn man sowas hat. Und die Formen wurden abgenommen und deswegen haben wir auch die Originalform, weil das ist ja natürlich eine Diplomarbeit, ja, mhm. Dass das richtig sitzt und hinten auch. Also das heißt, es ist wirklich alles gedengelt, so wie es sein sollte. Mhm. Ja, und das war mir auch wichtig, wenn ich das Auto aufbaue. Ich nehme jetzt einfach eine S-Karosserie. Ich hätte gerne eine S-Karosserie. Ich hätte es gerne so wie damals eben bestellt, so zeitversetzt. Ich baue mir das Auto genauso auf, wie es damals angeboten wurde. Mhm. Ja, und so haben wir es gemacht. Also und dann da kommen noch die Civis dazu. Das ist ja eigentlich im Endeffekt eher was, wenn man mal in der Nacht ein bisschen unterwegs ist, dass man mehr Licht braucht.
Civis sind diese Zusatzscheinwerfer.
Und den Motor habe ich jetzt nicht gemacht wie ein Rennmotor. Also ich habe da, also normalerweise ist ja 1970er, da waren ja 2,3 Liter drin, später 2,4 oder 2,5.
Und da ist der dann, muss man sagen, relativ, war eher ein Drehzahlmotor, glaube ich.
Ja, war ein Drehzahlmotor.
Also der ging, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, so bis 8000 rauf.
Naja, also mit dem waren wir ja schon auch in den Bergen unterwegs, macht nicht so viel Spaß, ja, weil ab 4000 fängt das Auto an, sich erstmal zu bewegen.
Funktioniert er erst ab 4000
genau. Und
hört dann bei 8000 auf?
Ja.
Und natürlich will man so einem alten Auto wahrscheinlich die 8000 auch nicht mehr antun.
Ah oh, das war schon Rennen und vorher. Ja klar. Also das Schöne am Porsche ist, wenn der einmal warm ist und wenn der gepflegt
dann
ist,
dann
läuft das schon. Ja. Also das ist. Ja.
Aber sowas wolltest du nicht haben. Du wolltest eher einen Drehmomentmotor.
Ich bin
haben.
Jetzt nicht der Rundstreckenfahrer. Ja? Also von daher brauche ich das alles nicht. Ich bin ja eher Genießer, also Genussfahrer. Ich fahre ja mit dem Auto nicht am Limit. Aber ich wollte es so haben, einfach, weil ich es halt so haben wollte. Ja. Mhm. Und da ist ein 2,5 Liter Motor drinnen, ist Magnesiumgehäuse. Ich kann mir das immer alles nicht merken. Ja. Doppelzylinder natürlich. Ja, ich habe so ein kleines Büchlein, das haben wir mal der Dings auch gemalt, der Ivan gemalt, super nett. Also, ja, genau, was bei mir wirklich interessant ist, wie wir den Motor haben wir vor 2 Jahren revidiert, das hat der Mike gemacht, der Schweizer. Der hat mir diese Zylinder ausgebaut und hat mich angerufen und gesagt, Stefan, was ist denn da für Zylinder drin? So, ich, keine Ahnung, der wurde halt irgendwann mal zusammengebaut, ja. Also, man weiß es ja auch nicht so richtig, ja. Er hat gesagt, da sind 86er Zylinder aus dem Motorsport drinnen. Das ist immer was ganz Seltenes. Er hat gesagt, ja, was machen wir jetzt damit? Ja, die kannst du jetzt verkaufen oder bauen wir es wieder rein? Dann habe ich gesagt, bauen wir es wieder rein. Also ja, und komplett überholt. Nikasin-Zylinder, Sportauspuffablage, Einspritzpumpe war eine Diplomarbeit, das ist die dritte drin, die hat der Rugen jetzt gemacht, ja. Und so habe ich ihn halt aufgebaut, ja. Mhm. Innen auch, die Sitze drin, wie die Sitze drin sind, keine Uhr, keine Kosmetik, kein... ja, klar, jetzt kann man so einen Coffee Racer draus machen und dann auch noch dämmen und ein bisschen schnicki-schnacki, ja. Das ist genau so wie damals beim Anruf. Ja, hier Kit, VW-Bus, einladen, umbauen, lackieren, auf geht's.
Große Philosophiefrage, Radio drin oder nicht?
Kein Radio drin. Also das Auto ist innen nicht gedämmt. Ja. Also, da
hörst du eh nichts.
Nee, also da tust du einfach ein bisschen was rein, damit, wenn du länger fährst, dass du überhaupt packst. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt, früher gab es Konidämpfer, ich habe Sportstraße-Dämpfer drinnen. Und halt auch, wie Sie es gehört, hinten die Mini-Light, weil die, da gab es damals keine
Fuchsfelgen. Ja. Weil es die Fuchsfelgen damals in dieser Größe einfach nicht
gab. Ja. Mhm. Und ja, und so ist das so mein absolute Boden-Boden-Rakete. Ja. Mhm. Also macht schon wahnsinnig Spaß.
Gibt es da so Zugeständnisse an moderne Zeiten? Ich sehe so im Augenwinkel Toyo R888, also besondere Reifen mit sehr viel Grip, Semislicks. Gibt es noch irgendwelche Zugeständnisse?
Nö, gar nicht. Also
Feuerlöscher?
Ich wollte eigentlich die Michelin drauf haben. Die Toyo sind auch vom Fahren, finde ich, viel besser. Ich habe noch eine schöne alte Heuer-Uhr drin, so eine Borduhr. Mhm. Ist aber einfach, um es ein bisschen schön zu haben. Und mein 11-jähriger Sohn hat mir so ein Kissen genäht, weil es ja wirklich sehr hart ist, dass halt das ein bisschen weicher ist, gell?
Süß.
Aber ansonsten, ja, Feuerlöscher ist drinnen. Ja, den brauchst du schon. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich, ich wollte ja so ein Auto. Ja. Also deswegen mache ich jetzt auch keine andere Dämmung rein oder mache jetzt auch keinen anderen Sitz rein oder mache jetzt auch kein Radio rein oder so, sondern das ist genau so wie damals. Mhm. So will ich es haben. Mhm.
Mhm. Ja. Das heißt, wenn du heute die Chance hättest, bei Porsche so ein Auto zu bestellen, gäbe es irgendwas, was du anders machen würdest?
Formal gar nichts, technisch auch gar nichts. Also es ist perfekt. Ja. Also das Schöne ist ja bei Porsche, jede Baureihe ist ja für sich in sich perfekt. Und das ist auch der Charme von dem Auto. Deswegen will ich es auch so fahren. Ja, also wenn er jetzt irgendwie ein bisschen mehr Shishi hätte und Pepita und schöner Teppich und so und noch ein Radio und ein bisschen Firlefanz drin und ein 3, keine Ahnung, Liter Motor, dann ist das nicht mehr ein ST. Mhm. Also dann schaut es vielleicht aus wie ein ST, ist aber kein ST mehr. Ja. Also und ich will es ja so haben. Mhm. Also das ist meine, so möchte ich haben. Mhm. Andere haben es vielleicht gern anders, aber vielleicht, also wenn ich heute bei Porsche anrufen würde, dann gibt es ja vielleicht ein paar andere Farben.
Die Farbe ist auch gar nicht so schlecht als Sicherheitsfeature, ne?
Wenn man
da um die Kurve geflogen
kommt. Ja, ist auch so.
Mhm. Schraubst du selber dran?
Wenig. Also ich habe den Franz hier, Werkstatt, der macht das seit... So klein ist so vom Prinzip her. Der kennt jede Schraube an dem Auto. Und mache ich nichts. Also ich schaue, dass ich ihn so behalte, wie ich... Also an dem Auto mag ich auch nichts schrauben. Also klar, Bremsbeläge kannst du wechseln und solche Geschichten. Ja, aber jetzt nichts Motor oder so. Das ist der...
Jetzt haben wir hier ein Auto, das als 911S auf die Welt gekommen ist. Mhm. Jetzt ist er ein 911 ST. Wie nennst du das? Nennst du das Recreation oder nennst du das... Restomod oder wie würdest du das bezeichnen?
Also, der ST ist ja, das ist ein Kit-Car. Mhm. Ne? Weil es gab es damals als Kit und genau so wurde es gebaut. Mhm. Also nur halt
zu einer anderen Zeit.
40, 50 Jahre später. Ja. Aber vom Prinzip her ist es ein Kit-Car. Genau die Kits, die es gab, haben wir 1:1 genommen. Mhm. Für mich ist es ein ST-Kit-Car, genauso wie es gab es, es ist GFK. Ich habe mich im Endeffekt dran rangehangelt, wie das hier drin steht. Und so habe ich es gemacht. Mhm. In der heutigen Zeit. Mhm.
Also ist es auch eigentlich gar keine Recreation in dem Sinn, sondern es ist...
Ich würde bei dem Auto echt von einem Kit-Car sprechen, weil es damals auch ein Kit-Car war. Mhm. Ja. Mhm. Recreation ist ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte dieses Auto 1:1 nachbauen, dann ist es Recreation. Also wenn ich sage, ich möchte diesen Wagen genauso auch in der Beklebung und so nachbauen, dann dann ist es für mich ein Recreation. Aber es ist eine Begrifflichkeitsfrage. Ich glaube, das sehen andere Leute anders.
Ja, es gibt ja schon so Diskussionen über Restomods oder so. Also 964er zurückrüsten auf F-Modell.
Wenn ich jetzt einen 964er dann umbaue auf ein F-Modell, das Auto fährt ja komplett, also die Körperlichkeit ist ein anderer. Ja. Ja. Also du fährst ja kein F-Modell, du fährst einfach einen 964er. Mhm. Rein technisch alles, ja. Mhm. Der Wagen ist viel steifer, der bewegt sich einfach total anders. Ja? Und deswegen frage ich mich, also klar, wenn ich ein G-Modell nehme und das rückrüste, ist natürlich billiger, als wenn ich ein T nehme. Aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil du kriegst die Form gar nicht so richtig drauf. Ja? Man sieht das bei Singer, wie lange die gebraucht haben, dass das schaut ja saugut aus. Ja? Aber es ist halt auch, also es ist in sich stimmt es. Ich bin das auch mal gefahren, aber du sitzt da drinnen und du startest es und sagst, in was sitze ich jetzt eigentlich? Sitze ich in einem G-Modell, 964 oder ein F? Oder irgendwie in etwas Eigenem? Deswegen denke ich mir irgendwie, ich würde immer der Baureihe treu bleiben, dass ich sage, naja gut, wenn ich jetzt halt sowas baue, dann nehme ich halt auch sowas. Und wenn ich 964er schneller machen will, dann nehme ich 964er. Mhm. Und wenn ich ein G-Modell anders machen will, nehme ich halt ein G-Modell. Aber so hin und her switchen, das macht für mich irgendwie, das macht kostenseitig Sinn, aber irgendwie... Ja, vor allem, also du machst ein G-Modell kaputt, ja. Du machst ein G-Modell genauso kaputt wie du, oder nicht kaputt, sondern du tust es halt irgendwie, ja. Also wenn ich sage, ich mache da ein S draus, dann mache ich da wieder ein S draus, ja. Mhm. War halt original S. Mhm. Mhm. Ja.
Jetzt gucken wir ja auf diese Zeit der 70er mit 50 Jahren Abstand. Ich persönlich kenne jemanden, der hat in den 80ern mal einen Entenbürzel vom 2,7 RS in die Mülltonne rein, weil sein Kunde, das ist ein Mechaniker, sein Kunde wollte den neuen Gummispoiler hinten drauf haben und dann haben sie halt den RS-Spoiler, den originalen RS-Spoiler in die Mülltonne rein und er hat sich noch geärgert, dass die Mülltonne nicht richtig zuging. Sprich, es gab so eine Zeit, das will ich damit nur sagen, es gab so eine Zeit, da hat man diese Autos nicht... vielleicht nicht so gewertschätzt, wie man sie heute wertschätzt. Wie erklärst du dir das? Wie hat sich das so verändert, also dieser Blick auf diese Fahrzeuge?
Ich glaube, das waren nicht nur die Sachen bei den Autos. Man wollte ja was Neues. Das war ja mit Uhren genauso, das ist mit Produktdesign auch so. Heute holt man wieder den Schallplattenspieler raus, weil eine Platte dann mal, weil man die durchhört. Ja? Und es ist auch so ein Mechanisches oder eben so eine Uhr, ja. Die würde ich zum Beispiel auch nicht backdaten. Ja? Das ist eine 69er Autavia. Also da wäre ich ja Wahnsinn, wenn ich da jetzt ein Quarzwerk reinbasteln würde. Also, oder ich würde es jetzt neu, da leuchtet in der Nacht überhaupt nicht mehr. Jetzt nehme ich da Leuchtfarbe und tue wieder drauf. Also, ne? Mhm. Also das ist für mich genauso wie beim Backdating. Ja? Macht gar keinen Sinn. Ich glaube, es ist immer, man reflektiert dann sein Leben und auch Dinge, die mal gut waren, ja, und merkt, oh, das war vielleicht alles gar nicht so blöd, was man damals gemacht hat, ja. Das war vor allem ausgereift. Und dann hat man zu früh, wollte man vielleicht einfach entrümpeln und was Neues haben und immer das Neue, 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 Bessere und hat dann vielleicht zu spät gemerkt, dass das Alte jetzt gar nicht so schlecht war. Das ist bei Kameralinsen übrigens auch so. Ja, es gibt wunderbare Kameralinsen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Die hat man früher auf dem Flohmarkt verscherbelt oder heute noch. Und das Schöne ist auch, die Sachen erzählen alle eine Geschichte. Ja? Und das Auto zum Beispiel auch, ich habe das jetzt, also ich habe vor 10 Jahren, wollte ich es unbedingt haben, ja? Jetzt habe ich 6 Jahre, das kann ich nicht mehr verkaufen. Ja? Weil da so viel Geschichte drin ist, so viel Erlebnisse, ja? Mit hier den Freunden und ja, also das wird mir wahnsinnig, das würde ich gerne vererben. Ja? Und das ist... vielleicht ist aber diese Erkenntnis erstmal, wenn du ein bisschen älter bist, dass du sagst, na, vielleicht ist es ganz gut, das mal einfach aufzuheben und zu restaurieren und in die Ecke zu stellen und vielleicht auch zu konservieren. Und, aber es ist heute noch so, dass Leute sagen, ah ja, weg damit und was Neues. Aber es ist, glaube ich, generell die Sehnsucht der Leute, dass die modernen Produkte keine Geschichte mehr erzählen. Ja? Wenn ich mir die ganzen digitalen Sachen anschaue, ich habe Kinder, die sind 14 und 12, ja? Also, oder wenn jetzt 14 und 12. Was haben die an Produkten, die sie an ihre Kindheit erinnert? Also da habe ich jetzt in meinem Leben mehr. Mhm. Also wir hatten damals Eisenbahnen und so Sachen. Ja? Also da auch die Erinnerung daran, ich habe die jetzt nicht mehr, aber die Erinnerung daran, die ist da. Ich frage mich, ob ich mit meinen Söhnen in 20 Jahren sage, ja, könnt ihr euch damals noch an Minecraft erinnern, ja? Und welchen Wert das hat.
Oder ans iPhone 3.
Ja, genau. Also das sind dann so Sachen, Walkman, iPhone 3. In der heutigen Zeit hast du wenig Produkte, die eine Geschichte erzählen oder die auch langlebig sind. Ja, oder die du auch vererben kannst. Gibt es immer weniger. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen gehen Leute auf alte Sachen, ja, oder auf Sachen, die Geschichten erzählen. Mhm. Oder ich habe auch noch den ersten MP3-Player von Apple, ja, den iPod, den ersten. Ja. Ein Designmeisterstück auch, mhm. Ja, also absolut.
Mit dem Klick.
Aber den kriege ich heute nicht mehr an, weil der Akku halt leider total kaputt ist. Also während der Walkman immer noch funktioniert, interessanterweise, ja. Mhm. Oder wenn man ein Musikinstrument ist, genauso. Ich habe früher Synthesizer gespielt in der Band, ja, und ich habe halt noch Sachen, so Moogs aus den 80er Jahren. Ja. Ich meine, das Ding klingt heute noch sensationell. Also den würde ich um Gottes Willen nie verkaufen. Ja. Mhm. Jedes Plugin ist Schrott dagegen. Ja. Mhm. Und das ist, so sind halt die Sachen.
Wenn wir da schon so über Werte reden, geht dir das im Kopf rum, wenn du mit dem Auto eine Haarnadelkurve nach der anderen nimmst oder mal einen schnellen Linksknick, bei dem du nicht genau weißt, ob hinterm Scheitelpunkt Laub auf der Straße liegt? Du hast dich schon einmal gedreht. Wie geht man damit um im Kopf? Oder schaltest du das aus beim Fahren?
Also das ist dann so, ganz ehrlich. Eine Kamera kann ja auch runterfallen. Da muss man sich echt locker machen. Also ich meine, das ist ja auch kein Museumsstück, dafür ist es ja nicht gemacht. Es ist zum Fahren da. Mhm. Ja? Und das Schönste ist nicht, dass es rumsteht, das Schönste ist die Erlebnisse, die du damit hast. Ja? Also auch mit Niki, ich meine, der fährt das Auto. Ich kenne auch 918er Kunden, ja, die fahren damit zum Brezeln holen und dann, die haben 6.000 Kilometer drauf. Mhm. Und dann denkt man sich, ja Gott sei Dank, der schaut ja vorne trotz Steinschlag, Folie schon auch schon ganz schön porös aus. Sagt, ja und? Wozu habe ich mir den gekauft? Ja? Die Erlebnisse sind ja das Besondere daran. Es ist nicht, dass du das... Ja, klar tut es weh. Jetzt, der war ja gerade im Kosmetikstudio, weil ich gesagt habe, ich möchte ihn jetzt mal echt wieder mal ein bisschen auffrischen. Der schaut aus wie neu. Aber klar hat der da unten Macken. Jetzt hat man auf der Hebebühne unten, schaut er auch ganz wild aus. Ja, ich meine, der war einfach mal lackiert. Denkst du auch so, Gottes Willen, ich habe eine neue Garage, da geht es so runter. Ja, mei, ist ein bisschen tiefer, Schrapp. Puh, ja, mei, it's a car. Ja, also, was soll's. Ja, also, es ist nach wie vor ein Auto. Das sind nicht meine Kinder. Ja, also mit da denke ich mir irgendwie. Und das ist auch das Schöne. Also man weiß, man sieht, das ist auch das Tolle, wenn man die Autos auf der Rennsport-Reunion, wenn man die 917er da fahren sieht. Ja, wenn man auch in den Bergen, es gibt so ein paar Berliner Kumpels, so Flitzerclub, die fahren dann mit alten Lamborghinis und Maseratis da in der Gegend rum. Ja, ist doch schön, wenn man es sieht. Ja, ist schön, wenn man es benutzt. Jetzt nur irgendwie mal so zum Polieren fahren. Mhm. Nee. Ja gut, also... Und wenn er mal eine Blessur kriegt, ja, gehört halt dazu. Ja, ich meine, habe auch keine Haare mehr. Ja, es ist halt so. Ja, und das war auch hier so bei dem. Ist der Niki mal rückwärts gefahren und da hat er irgendwie so einen Pfosten übersehen. Da hat er so eine Delle drin gehabt. Ja, die ist ihm heute noch drinnen. Ja, gehört dazu. Ja. Also das Auto war öfters in den französischen Bergen unterwegs. Ja, wann siehst du das in den französischen, überhaupt, ja. Das siehst du sonst im Museum. Da gehört es aber nicht hin, das gehört auf die Straße.
Mhm. Ja. Beste Situation, die du so mit deinem Auto erlebt hast? Oder kann man das nicht sagen, weil es so das Gesamterlebnis des Fahrens ist?
Ich hatte noch nie eine schlechte Reaktion drauf. Mhm. Ja, wir haben ja gerade eine große Diskussion, was in der Zukunft, was man noch darf, was man nicht darf. Mhm. Auch moralisch, was man soll und was man nicht soll. Es ist total interessant, selbst ich wohne in der Stadt, ja, zwischen Schwabing und Lehel, wo das Büro ist. Da fahre ich relativ wenig Auto, da fahre ich mit dem Radl. Ich habe den neulich abgeholt, war mir mitten in Schwabing Eis essen hingestellt. Ja. Die Leute haben Fotos gemacht, und zwar jeder. Also ob alt, jung, neu. Und da leben sehr viele Menschen, die überhaupt kein Auto mögen. Auch, ja. Also es ist auch so, wo du schon auch sagst, so, dass wenn du da mit so einem neuen Grasso Turbo oder Lamborghini fährst, dann kriegst du schon mal irgendwie so den hier. Ja? Mhm. Ist so. Mhm. Jeder wie er es mag. Ja? Mit dem Wagen hatte ich, oder generell mit den alten, immer positive Reaktionen.
Wie ist es, wenn man damit lang unterwegs ist? Ist irgendwann genug der Härte? Also was ins Ohr tun, hast du vorhin schon gesagt. Und das Kissen von deinem Sohn ist auch immer mit an Bord. Ist irgendwann genug? Wenn andere Autos dabei sind, steigst du gerne mal in aktuellen 911er um dir so ein bisschen Wellness zu geben? Oder? Ja, ab wann ist genug?
Nee, ist schon zäh. Also wenn du eine Woche damit in den Bergen rumfährst und du fährst jeden Tag 400 Kilometer, du steigst um 6:30 da ein, ja, und es gibt keine Heizung, keine Klima, kein gar nichts, ja, und du bist da so wie auf der Pferdekutsche früher, ja, also oder wie Appia-mäßig eine Woche unterwegs, denkst du dir, warum tust du dir das eigentlich an, ja. Auf der anderen Seite, du stehst in der Früh, stehst dann, kannst es gar nicht wieder erwarten, da reinzukommen, ja, weil es einfach, es ist so pur und so gut, ja. Das ist wie, ist auch wie eine gute Spaghetti Bolognese, ja, die kannst du jeden Tag essen, ja, weil sie einfach so, das ist so klar. Ja, wir nehmen schon, jetzt wenn der Michi mitkommt, nehmen wir dann zum Beispiel den Tee mit oder den RS, ja, das ist, also der Tee ist, das ist, den habe ich jetzt auch ein bisschen sportlicher gemacht, eher so Rallye-Safari-mäßig, ja, also auch ein bisschen größeren Motor drin, ein bisschen aufgebohrt. Und Nürburgring Sportsitze drin, und der bounced halt so durch, ja. Das Ding ist so du, ja. Obwohl er schon weich ist für einen ST. Dann haben wir den RS noch dabei. Ab und zu das G-Modell, wenn jetzt zum Beispiel meine Freunde irgendwo herkommen aus Island oder so, dann erstmal im G-Modell fahren oder mit dem neuen bevor das, ja. Und dann tauscht man so durch. Ja.
Das heißt, du lässt auch andere mal mit deinem Auto fahren.
Alles
ist da nicht so.
Ja. Also die Leute, die Auto fahren, oder gerade den 964 CS, sagt er hier, um Gottes Willen, das ist eine Rennkupplung und so, das muss man schon auch können. Aber die Porsche-Fahrer, die wir so kennen, die können das ja alle. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen ST von Niki fahre, dann oder 906 oder sowas, dann ist man ja vorsichtig. Aber schon, ist auch schön. Also das Schöne ist ja das Teilen generell. Ja. Also wenn man unterwegs ist, man kann alleine das machen. Ja. Viel schöner ist es, wenn man es zusammen macht. Und die Erinnerungen zusammen teilt und auch mal sagt, ja, fahr doch mal das, ja, dann weißt du, wie es original fährt. Ja. Und dann weißt du, okay, was muss ich denn da machen? Oder was gibt mir das Besonderes und was ist da besser? Ja. Und dann gibt es dann noch den und dann gibt es auch noch zum Beispiel den R, den wir mal hatten, aus Belgien, ja. Ich sitze in so einem 800-Kilo-Auto und denkst dir, was ist denn das jetzt hier, ja? Und du hast die Möglichkeit, das überhaupt mal, da bin ich mitgefahren, ja, weil ich wollte es nicht fahren, um Gottes Willen. Aber teilen, ja, schon teilen.
Ist auch eigentlich faszinierend, dieser Moment des Umsteigens.
Ja. Und deswegen eben Backdating, why, ja? Also fürs gleiche Geld kaufst du ein F-Modell und ein G-Modell. Und wenn es das halt nicht ist, dann sparst halt so lange. Das Auto kam ja auch nicht über Nacht, das ist 3 Jahre, ja, bis es dann da war. Und die 3 Jahre dahin, das ist ja das Besondere. Das ist ja früher als Kind, ja, Zeitung austragen, da hast du halt so lange dieses angespart und dann war es wirklich viel wert. Ja. Und das ist auch so, ja. Da habe ich lange drauf gewartet, habe auch alles zusammengekratzt, ja. Naja, und wie der Motor dann mal fällig war, da habe ich gesagt, Gottes Willen, hey Mike, was kostet das? Da hat er gesagt, ja, Mike, also wenn wir den jetzt aufmachen und dann ist das und das, dann kriegst du echt schon mal einen kalten Schweißausbruch. Dann war es jetzt nicht so wild, aber es kostet natürlich auch viel Geld, ja. Und ja, das fehlt woanders natürlich auch, ja. Man hat da nicht rumliegen. Deswegen ist es wichtig, das Ding auch zu fahren, ja, damit sich der Invest quasi wieder reinvestiert in schöne Erinnerungen.
Wir sind ja hier nah am Kesselberg zwischen Kochelsee und Walchensee. Wenn du jetzt den Kesselberg damit rauffährst und ich fahre mit meinem 39 Turbo darauf, wer kommt oben als erstes an?
Also den Kesselberg müssten wir erstmal sperren. Das ist mir das erst Wichtigste, ja.
Und diese Abtrennung auf dem Mittelstreifen, die da rausmachen, die da seit neuestem drauf sind?
Ich würde mal sagen, es kommt auf den Fahrer natürlich drauf an. Wenn du es drauf ankommen lassen willst, ist das Auto deutlich schneller, also gerade natürlich in den Kehren unten, ja. Wenn es dann auf die Geraden geht oder so, dann wird dein Turbo gescheit zünden, aber dein Turbo kommt ja meistens dann, wenn du es nicht brauchst, in den Kehren, ja. Zweiter Gang und auf Wiedersehen. Also jeder, der mal 39er Turbo in den Bergen gefahren ist, der weiß, wie zäh das sein kann. Also man muss das schon echt mögen mit dem Auto. Ja. Es ist eher so ich finde den wunderbar, wenn sie so hinterhin schlängelt, aber sobald das dann so macht, und dann ist es auch noch feucht, ja, gute Nacht. Da ist es schon, dafür ist es ja auch gebaut. Ja. Also das ist, da ist das natürlich, ich würde sagen, ein paar Sekunden wird er schon schneller sein. Außer der Walter Röll sitzt da draußen drinnen, dann haben wir es nachsehen.
Ja, aber der Walter ist ja immer 200 PS
extra. Der ist mindestens 200 PS schneller.
Jetzt stell dir mal vor, der Sultan von Brunei hält neben dir an der Ampel und er will dein Auto. So wie es da steht. Du darfst es gegen jedes andere Auto der Welt tauschen, weil er hat sie ja alle 10-fach in der Garage stehen. Gegen welches andere Auto auf der Welt tauschst du es? Und tauschst du es überhaupt?
Also tauschen würde ich ihn nicht mehr, weil er so viele Geschichten hat. Ja, das Auto ist ja nicht das Auto an sich, das Auto sind die Geschichten, die ich damit hatte. Ja, von daher ist es, da wird ein Teil meiner Geschichte fehlen oder ich müsste so eine Lösung haben, dass ich sage, irgendwie so, ich löse mich davon. Ja. Es gibt wahnsinnig tolle Autos, die es aus der ganzen Welt, auch Vorkriegsautos, so Streamline-Design, ja, oder Mercedes-Autobahn-Kurier kennt ja auch kein Mensch, ja, Wahnsinnsgefährt, Kompressorautos. Es gibt italienische Wagen, wo du echt da stehst und sagst, wow. Aber für mich ist es irgendwie, ich würde mit ihm gerne Tee trinken, ja, und tauschen mal so zum Fahren. Aber hergeben würde ich ihn jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen über 50, wie ich da in 10 Jahren drüber spreche. Und es ist auch die Frage, was meine Kinder, wenn die das interessiert, behalte ich das ja. Wenn sie es nicht interessiert, dann gebe ich das jemandem, dann würde ich jetzt schon danach suchen, wen es denn interessieren würde. Ja, weil du möchtest ja, dass sowas auch in Hände kommt, die das schätzen. Ja. Also nicht nur einfach verkaufen, kannst das Mobile reinstellen, kannst du voll vergessen. Ja. Also da sucht man sich die Leute. Genauso wie ich das Auto gesucht und gefunden habe, ja, wird das, wenn es in den nächsten Händen geht, genauso sein.
Sag Bescheid. Aber,
ja. Aber wir hatten, ist gerade lustig, dass du das sagst, wir hatten mal ein Auto von ihm. Es gehört ein Isländer. Mhm. Der ist innen rot und außen so Champagner-Dings. Der war mit uns auch unterwegs, 39er Turbo. Hat auch den Schein dabei gehabt. Das ist ganz nett, dass du das jetzt sagst. Mhm. Der hat seinen 39er wohl gegen irgendwas anders getauscht. Ja.
Mhm. Einen seiner 339er Turbo.
Ja. Aber es ist ja auch nicht die Masse, ja, sondern... Ich habe jetzt 5 Porsche, das ist eigentlich schon zu viel, ja, alle angemeldet, das kostet auch Geld, das ist schon, puh. Auf der anderen Seite versuche ich sie alle zu fahren, ja, und viel zu fahren und habe auch Freunde, die sie dann fahren, wo ich einfach sage, weißt du, bevor das G-Modell rumsteht oder der F oder 964er, die müssen ja bewegt werden, ja. Ich meine, wenn so ein 964er ein Jahr rumsteht, das ist nicht gut, ja. Also, Thema 959 hatten wir hier neu, das Piech, Versuchsauto. Hatten wir hier neu zum Shooting. Ja, der ist deswegen so gut, weil er halt wahnsinnig viele Kilometer auf der Uhr hat. Mhm. Ja. Jetzt kauft man ein Auto mit wenig Kilometer, kannst du komplett restaurieren. Mhm. Ja. Kannst du Porsche gehen, die erzählen dir genau das Gleiche. Standschäden. Deswegen benutzen, bewegen, Erinnerungen. Ja. Das ist das Schönste, was man hat, generieren.
Das war's für heute mit Motorikonen. Und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war's tatsächlich für heute. Herzlichen Dank an Stefan Bogner für das tolle Gespräch, die vielen schlauen Gedanken und vor allem die viele Zeit, die er mitgebracht hat und die tolle Vorbereitung. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis hierhin dranbleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, verteilt gern ein paar Sterne oder Herzen oder Ähnliches. Würde mich freuen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, fahrt nicht zu schnell. Tschüss und Servus, euer Hans Neubert.